Ich bin Christina Sternbauer, ehemalige Ärztin, die den weißen Kittel an den Nagel gehängt hat, um sich ein Multimillionen-Coaching-Business aufzubauen. Es ist noch nicht allzu lange her, da stand ich, so wie du vielleicht jetzt, vor vielen Fragen. Allen voran, wie fange ich überhaupt an mit dieser Kundengewinnung? Und wie mache ich denn dann weiter? Was sind die nächsten Schritte? Und wie mache ich das Ganze richtig groß? Ich hatte weder das Marketing-Know-how noch ein riesiges Budget. Aber ich hatte den unbändigen Wunsch im Herzen, Menschen als Coach zu einem besseren Leben zu verhelfen. Ein paar Jahre später und einiges an Erfahrung reicher, führe ich heute ein Unternehmen, das Coaches, Trainern und Beratern ihr volles Potenzial aufzeigt. Das Leben verändert und bereichert und das mir und meiner Familie und den Familien meiner Kunden ein Leben in Freiheit und Wohlstand ermöglicht, von dem ich früher nicht einmal zu träumen gewagt hätte. Ich habe den Geld und Glück Podcast gestartet, um dir zu zeigen, dass mein Weg und der meiner über 6000 erfolgreichen Kundinnen auch für dich möglich ist. Und wenn du gleich richtig wachsen willst, dann findest du den Buchungslink zu deiner kostenfreien Potenzialanalyse für dich und dein Business in den Shownotes. Da kannst du dir gleich einen Termin sichern und mit meinem Team ganz persönlich sprechen. Wenn du dir also dein Traumleben erschaffen möchtest und gleichzeitig mit deiner wertvollen Arbeit einen Impact in dieser Welt machen willst, dann bist du genau am richtigen Ort. Es ist kein Zufall, dass du heute hier bist. Und damit du gleich einen Schritt weiter bist auf deiner Businessreise, lass uns gleich loslegen mit dieser Podcast-Folge. Ihr lieben fantastischen Menschen, heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier an meiner Seite im Geld und Glück Podcast und zwar die liebe Dr. Anja Gehring. Und wie ich zu ihr komme, das erzähle ich dir dann im Laufe des Podcasts. Und zwar, Anja ist für mich gerade extrem wichtig. Wie gesagt, das erzählen wir dann. Auf jeden Fall, Anja beschäftigt sich seit ihrer Kindheit, hat sie mir dann nochmal gesteckt, mit dem Thema Finanzen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Also sie hat nicht nur irgendwie wissenschaftlich zur finanziellen Bildung geforscht, richtig cool, da frage ich nachher gleich nach, sondern sie hat auch ganz viele Jahre Verantwortung in Finanzbereichen getragen und sie hat wirklich da ja eine Karriere hingelegt, die einfach seinesgleichen sucht. Und sie begleitet heute Menschen dabei, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen und ihre Zahlen einfach im Griff zu haben. Und was mich ganz besonders begeistert, warum ich mich sehr freue, dass sie heute da ist, dass es bei Anja tatsächlich beim Geld nie nur um die Zahlen ging, sondern es geht eben auch um den Menschen dahinter, um die Gedanken, die Gefühle, alles, was damit einherkommt. Und vielleicht bist du jemand, der sagt, boah ja, ich kreiere gern Geld, ich bin gern selbstständig, ich liebe mein Business, aber das mit den Zahlen, boah, Buchhaltung und wie geht das eigentlich alles, das ist nicht so meines, dann ist dieser Podcast heute für dich genau das Richtige. Ganz herzlich willkommen, liebe Anja, wie schön, dass du heute da bist.
Danke, liebe Christina, auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und über das Thema zu sprechen.
Also ich glaube, ganz wichtig ist zu sagen, Anja und ich, wir haben ein Kooperationsprojekt gestartet und eigentlich arbeiten wir jetzt ungefähr erst so seit ein paar Wochen zusammen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, das ist richtig genial, was da für mich schon entstanden ist und was da entsteht. Ich hole dich mal kurz in meine Welt. Muss mal ganz kurz persönlich werden. Also ihr Lieben, viele von euch, die jetzt hier zuhören, sehen mich ja als die Unternehmerin, die viele Millionen Umsätze macht, die ein tolles Team hat und so weiter. Ich habe aber leider, und deshalb ist der Podcast für dich auch so wichtig, eine Sache tatsächlich zu spät geschnallt und dann nicht ganz meine beste Verantwortung übernommen oder nicht ganz mein bestes Ich gelebt. Und zwar waren für mich immer die Finanzen, also sowas wie Buchhaltung, BWL, betriebswirtschaftliche Sachen, alles was um das Thema Financial Controlling und so weiter geht, das war mir nie besonders wichtig. Ich bin ein Typ, der gerne manifestiert, der gerne kreiert, der gerne coacht, ich liebe Marketing und ich hatte immer Partner an meiner Seite. Zu Beginn meinen Lebens- und Geschäftspartner, danach Buchhalter, danach Treuhänder und danach eine CFO, die haben mir das ganze Zahlenthema abgenommen. So, heute weiß ich, das war der größte Fehler, den ich gemacht habe, das komplett abzugeben und diese Menschen nicht zu führen. Ich glaube, Pi mal Daumen hat mich das mehrfach sechs bis sogar vielleicht siebenstellige Summe gekostet an Vermögens, das ich jetzt nicht habe. Dass ich hätte haben können, hätte ich hier nur das Mindestmaß an Controlling gemacht. Und mit Mindestmaß meine ich einfach, dieses nicht blind zu vertrauen, dass die anderen das schon gut machen. Und diese Geschichte habe ich der Anja erzählt, bei mir am Ponyhof im Mühlviertel. Und habe ihr so ein Detail erzählt und Anja sagt, ja, aber das kann ich, da kann ich dir helfen. Und ich sage, oh mein Gott, Anja, du rettest mein Leben. Und wie geil ist das denn? Und dann hat sie mir so erzählt, Anja ist Kundin bei mir, was sie eigentlich alles macht und kann. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, dass Anja eine Stärke hat, die so viele Menschen brauchen. Weil ich weiß, dass viele von euch, die hier zuhören, das ganze Thema auf der Ebene des Tuns, viele von euch tun sich schon schwer mit Funnel, mit Marketing und viele von euch tun sich auch mit den Zahlen schwer. Und ich weiß, dass ganz viele von euch das auch abgegeben haben, weil ich rede ja mit Leuten. Und viele haben, ja, das Buchhaltung macht mein Mann, ich habe keine Ahnung. Oder ich kenne eine Kollegin, die ist Millionenunternehmerin wie ich, die sagt, ich habe keine Ahnung von meinen Zahlen, macht seit 10 Jahren mein Partner. Und ich habe mich so wiedererkannt und ich habe nur gesagt, boah, Leute, wir müssen hier echt für Bewusstsein sorgen. Wir müssen hier, Anja, wir müssen die Leute auch aufrütteln, weil niemand hat verdient zu erleben, was ich erlebt habe. Ich bin immer noch am Aufräumen der letzten 3 Jahre meines Geschäfts aufgrund dieser mangelnden Verantwortung, die ich übernommen habe. Das ist auf meine Kappe zu nehmen, weil ich halt voll abgegeben habe. Und genau das machen wir jetzt. Anja und ich arbeiten da in meinem Business zusammen und haben uns was Großartiges für die Welt überlegt, ja, weil es brauchst du mich beides, weil wenn du deine Zahlen nicht im Griff hast, überlebt dein Business nämlich nicht langfristig. Und darüber wollen wir jetzt reden. Was wir genau vorhaben, erzählen wir dir gerne am Ende. Es wird großartig. Liebe Anja, so schön, dass du da bist. Jetzt hast du meine Geschichte nochmal gehört. Ich wünsche mir, dass du nochmal, du hast mich so begeistert, als du gesagt hast, letztens in der WhatsApp-Nachricht, hey, weißt du, Christina, ich habe schon als Kind eigentlich ganz viel mit dem Thema Zahlen und Geld gemacht und Sachen verkauft und mich dafür interessiert. Hol uns mal in deine Welt der Finanzen, weil ich glaube, dass viele gar nicht verstehen, wie genial es ist, wenn man seine Finanzen im Griff hat und wie schön es sein kann, die Finanzen wirklich zu können. Wer bist du, was machst du und wie kamst du dahin?
Ja, vielen Dank erstmal. Und es ist einfach so spannend, wie sich halt das Ganze so zusammenfügt, weil, wie du schon sagst, also ich habe mich schon als Kind mit Geld und Finanzen beschäftigt, habe recht früh angefangen auch zu arbeiten, um eben da auch ein entsprechendes Budget zur Verfügung zu haben. Also so mit 13, 14 habe ich so die ersten Schülerjobs gemacht und hatte dann eben auch ja in meiner Familie halt immer Geld und habe das verwaltet und habe mich daran erfreut. Und Geld war schon immer mein Begleiter und hat ja mir immer Freude gemacht. Und das ging dann halt so weiter. Habe dann nachher mich viel auch mit arbeitenden Kindern beschäftigt, hier in Deutschland. Das ist ja auch ein Thema, was halt sehr provokativ ist, weil Arbeit für Kinder natürlich sehr konträr hier behandelt wird. Aber wir haben aus einer Perspektive geforscht eben, was kann das für Positives für Kinder bewirken? Und mein Thema war dann eben der ökonomische Kompetenzerwerb. Also wie gehen arbeitende Kinder mit ihrem Geld um? Also ja, was für Erfahrungen machen sie, wenn sie halt neben dem Taschengeld und dem geschenkten Geld auch noch Geld erarbeiten? Und dieses Thema hat mich total fasziniert, weil ich auch immer ja aus dem sozioökonomischen und erziehungswissenschaftlichen Kontext ja komme, eben auch dann die Geldidentität zu betrachten. Also wie bekommen Kinder eine Geldidentität, was verbinden sie damit? Und das ist einfach so spannend gewesen, auch zu erleben, dass natürlich auch der Stolz für die eigene Leistung da eine große Rolle spielt und eben dann ja auch Kinder ganz unterschiedlich mit dem Geld umgegangen sind, einfach auch, ob sie das zur Verfügung hatten, ob die Eltern das kontrolliert hatten, auch wie da das Zusammenspiel war. Und so hat mich das Thema halt auch ganz lange begleitet. Und nachher dann auch in der Arbeitswelt habe ich dann eben eine Ausbildung gemacht als geprüfte Finanzbuchhalterin, habe nachher bei meinem Arbeitgeber beim Deutschen Schachbund da auch mich um die Finanzen gekümmert, von der Pike auf eben, habe angefangen quasi als Buchhalterin dort zu buchen, bin dann Leiterin Finanzen geworden, habe also das Ganze gemanagt und dann nachher Geschäftsführerin bin ich geworden und habe das Ganze dann eben aus einer Managementperspektive und Controlling-Sicht alles gemanagt. Und das ist so spannend, dieser Werdegang. Und ja, also das Thema hat mich, wie gesagt, mein ganzes Leben begleitet. Und jetzt als Coachin darf ich das eben auch so weitergeben und Selbstständigen dabei helfen, eben also ein anderes Gefühl zu Zahlen bekommen, dass Zahlen eben Begleiter sind und Hilfestellung sind, eine Ressource sind und nicht der Feind, den man halt gar nicht betrachten sollte und gar nicht, sich gar nicht damit befassen sollte. Denn es sind wichtige Dinge, die man in seinem, ja, Selbstständigsein eben beachten sollte und die Zahlen kennen sollte. Und da freue ich mich halt ganz besonders auf unsere Kooperation, weil wir da eben ganz viel zueinander bringen, sodass das Zahnrad eben eine andere Schwingung bekommen darf. Und darauf freue ich mich sehr. Vielen Dank.
Ich freue mich da auch mega. Ich glaube, ein Thema, über das haben wir schon viel gesprochen, ist einfach, dass die wenigsten Menschen in unserer, sagen wir mal, Coaching-Bubble, die selbstständig werden, eigentlich gelernt haben, die Finanzen, also die Finanzen überhaupt gelernt haben, Buchhaltung gelernt haben, all diese Dinge gelernt haben, ne? Wenn ich mir jetzt überlege, ich war Ärztin, habe eine Psychotherapie-Ausbildung, habe x Coaching-Ausbildungen, nicht in einem einzigen Fortbildungsstadium, nicht irgendwo, selbst als Ärztin, gab es keine Fortbildungen, die wir ja auch machen müssen. Na, Ärzte müssen ja Fortbildungen machen, Fortbildungspunkte sammeln. Gab es mal sowas wie betriebswirtschaftliche Grundlagen? Oder bei den Psychotherapeuten sowieso nicht. Ich meine, da kannst du zum x-tausendsten Mal Beziehungsdynamiken Wochenenden machen oder Auftrag, was weiß ich, was man da alles buchen kann. Aber nicht einmal so führst du finanziell deine Praxis. Und jetzt im Coaching-Bereich ja sowieso nicht. Ne? Du machst dann halt ein Wochenende irgendeine Ausbildung, dann machst du dich selbstständig, aber die Zahlen haben die wenigsten im Griff, wenn man nicht gerade ein Talent hat oder aus dieser Branche kommt. Wir haben ja immer wieder zum Beispiel Bankerinnen oder Banker, die sagen, ich war mal Bankerin, die haben das natürlicherweise im Griff. Aber die ganz normalen Menschen, Lehrer, die daneben eine Coaching-Ausbildung gemacht haben, Heilpraktikerinnen, die haben das alle nicht. Und ich halte das für ein Riesenproblem und sehe an mir das Problem. Weil du kannst die Dinge ja abgeben, aber wenn du nicht weißt, an wen du sie abgibst und wie du denjenigen kontrollierst, dann kommt halt am Ende richtige Kacke raus. Wie siehst du denn das, Anja? Wieso? Also ja, wie siehst du das ganze Thema rund um die Zahlen? Warum mögen wir das nicht? Beziehungsweise wie wichtig ist es, das wirklich zu lernen?
Ja, das sind jetzt verschiedene Bereiche, die wir da anregen. Zum einen finde ich das einen super wichtigen Bereich und dadurch, dass es mir so leicht fällt und ich das natürlich auch gelernt habe, habe ich da gar nicht so den Fokus drauf gelegt. Und erst als wir darüber gesprochen haben und du mir davon erzählt hast, war ich also schon überrascht, dass halt jemand ja auch von deiner Größenordnung und also ich habe das ja jetzt von anderen auch mitbekommen, dass da eben auch der Zahlenbereich also relativ ausgeklammert wird und das abgegeben wird und die machen das schon. Und das ist an sich natürlich also eine gute Sache und bei einer bestimmten Größe muss man das auch, weil man das gar nicht mehr alleine handeln kann. Aber trotzdem muss man halt die Verantwortung, die Kontrolle und den Überblick behalten. Und das wünsche ich mir halt für jeden Selbstständigen, für jeden Unternehmer und Unternehmerin, dass sie da eine Kompetenz erwerben, um genau das zu leisten, eben alles im Griff zu haben und sicher zu sein, eine Sicherheit sich aufzubauen. Und deswegen finde ich das halt auch eine super wichtige Sache und ich habe die Relevanz vorher noch nicht so im Blick gehabt und bin da sehr dankbar für unsere Zusammenarbeit und für unser Gespräch und sehe das jetzt auch, also immer mehr bekomme ich das ja mit, wenn ich das auch weitergebe, dass dieser Bereich halt wirklich wichtig ist und deswegen kann ich auch nur jeden animieren, sich damit zu befassen, auch wenn man zuerst so ein bisschen Angst oder Respekt davor hat, aber so schwer ist es nicht. Und auch Zahlen können eben Freude bereiten. Und das versuche ich jedenfalls auch in meiner Arbeit rüberzubringen. Und genau.
Darf ich dich da was fragen?
Ja.
Was hast du eine Vermutung neben dem, dass man es einfach nicht gelernt hat? Ich habe ein bisschen so die Vermutung, ich war zum Beispiel jemand, der in Mathe nicht so gut war. Für mich war Mathe so, dass, also wir Frauen, ich will da jetzt nicht klischeehaft sein, aber man, wir wissen trotzdem, dass viele Jungs gefördert werden in den technischen Sachen, gefördert werden in den mathematischen Sachen und viele Mädels halt nicht. Also es ist ja auch eine Förderungsfrage und ich weiß einfach noch, dass die ganzen Mädels in meiner Klasse, inklusive mir, wir haben halt Mathe. Es gab da ein paar Ausnahmen, zwei, drei, die richtig gut drin waren, aber der Gros waren Jungs, die halt unsere Mathe-Cracks waren und wir waren darin nicht gut. Und ich glaube, dass da auch so eine Verknüpfung ist, habe ich bei mir zumindest entdeckt, mit der alten mit dem alten Schultrauma von Mathe. Ich habe es auch beim Investieren bei mir gemerkt, dass ich dieses, oh Gott, investieren, ich habe da so lange gebraucht, weil ich diese Charts und Kurven, weil das für mich wie ein Dschungel war aus Zahlen, weil ich noch diese alte Geschichte in mir hatte, dass Mathe kompliziert ist und dass Mathe schwierig ist und Buchhaltung und Steuern sowieso was Negatives sind sozusagen oder halt Steuern. Und ich glaube, dass man da auch hinschauen muss und mal sich klar machen muss, das ist es gar nicht. Also wie ist denn vielleicht deine Einstellung dazu als jemand, du sagst, mir fällt es so leicht. Jemand wie mir fällt es halt nicht leicht aus verschiedensten Gründen. Erzähl mal ein bisschen darüber vielleicht, warum es dir leicht fällt. Was ist leicht an diesen ganzen Dingen?
Ja, also erstmal kann ich dich da komplett abholen und nachvollziehen, weil das wirklich also ich bin auf jeden Fall der festen Überzeugung, dass da schon eine gesellschaftliche Sichtweise mit dazugehört und wie wir auch das Ganze erlernen, auch das Fach Mathe in der Schule. Und das ist für mich schon also ein kleiner Hinweis darauf, dass eben gerade Frauen eben in dem Bereich eine gewisse Scheu haben. Und von daher kann das aber eine Leichtigkeit bedeuten. Also Leichtigkeit beziehe ich immer auch auf Verstehen. Wenn ich etwas verstehe, dann fällt es einem leichter. Und deswegen vielfach ist also Mathe auch so erklärt worden, dass man das gar nicht verstanden hat. Und
Richtig.
von daher haben
Oder dass man
irgendwie.
vor allem nicht verstanden hat, wozu braucht man das? Das war mein größter Knackpunkt, war immer, wozu muss ich denn eine Kurvendiskussion führen? Was ist denn das im praktischen Leben? Ja, jetzt kann ich hier irgendwelche Sinus- und Cosinus-Sachen ausrechnen oder irgendwas integrieren, aber was habe ich halt auswendig gelernt, ne? Da fehlt, mir hat so dieses Praktische gefehlt daran in der Oberstufe, ja, kann ich irgendwie jetzt hinschustern, aber wozu, warum, was das bedeutet, das hat man uns nicht beigebracht, ne?
Ja, weil das System eben gar nicht darauf ausgerichtet ist, da also auch die Verbindung zu dem Alltag herzustellen, ne? Und das ist für uns halt damals als Schüler, Schülerin noch ziemlich fremd gewesen. Und ja, also man muss auch dazu sagen, viele Dinge, die man da gelernt hat oder die ich auch gelernt habe, die brauche ich auch gar nicht mehr, ne? Aber das ist ja immer so eine Balance eben, also was bekommt man mit und was wendet man nachher an? Und für mich ist es halt, also Zahlen sind für mich sowieso also ein Wunderwerk. Und dann aber zu verstehen, die Zusammenhänge durch Zahlen, das finde ich eigentlich das Erstaunliche. Und es geht dabei halt nicht immer nur darum, halt die Einnahmen und die Ausgaben zusammenzurechnen, gegenzurechnen und gucken, was rauskommt, sondern zu schauen auch, also das ist natürlich ein wichtiger Part, um zu wissen, was habe ich davon, dass ich das überhaupt mache, aber mit den Zahlen dann zu spielen, ne? Also an welcher Zahl kann ich drehen, damit das und das rauskommt oder wie kann ich planen, dass ich meine Ziele erreiche und eben dieses Spiel mit den Zahlen, das finde ich auch, das Ganze, was daran Spaß macht und wo man dann eben auch die Resultate sieht am Ende, wenn man sich damit beschäftigt hat. Oder auch Risikenfaktoren einzuschätzen, ne? Ab wann ist mein Geschäft auch in Gefahr vielleicht? Oder wo muss ich schauen? Gerade eben auch mit dem Cashflow oder der Liquidität. Wie viel brauche ich eigentlich, um mein Geschäft monatlich am Laufen zu halten? Und das sind so Dinge, die viele Selbstständige gar nicht im Blick haben, wenn sie sich mit ihren Zahlen gar nicht beschäftigen. Und das ist eben dann auch in gewisser Weise gefährlich, weil dadurch halt auch schnell mal ein Geschäft in Gefahr kommen kann. Und gerade auch das Thema Steuern und Finanzamt und so weiter, das wird immer ganz oft auch in der Gesellschaft, wird da ganz viel Angst verbreitet. Aber auf der einen Seite tun die natürlich auch nur ihren Job und wir sind halt hier, also ich komme ja aus Deutschland und hier in Deutschland, aber sicherlich auch in den anderen Ländern, ist dieses Steuersystem ja auch für was da. Und wir zahlen ja Steuern, um quasi den Staat zu finanzieren. Und ohne diese Steuern würde es verschiedene Bereiche und auch Unterstützungsmöglichkeiten gar nicht geben. Von daher finde ich das auch, also kann man hier auch ein bisschen einen Perspektivwechsel anregen und für sich vielleicht festlegen, also ich zahle Steuern und gebe einen Teil von meinem Geschäft ab, damit halt alles andere funktionieren kann. Also das ist ja auch nur ein Rad wieder in einem großen System. Und so, also stelle ich mir die Dinge vor und in meiner Welt ist es halt eine positive Sache, Steuern zu zahlen. Und auf der anderen Seite, wenn ich es nicht tun würde, dann würden mich auch Strafen erwarten. Also von daher ist das Thema Steuern für
Ich
mich
machte
auch
mal
gar
einen
nicht mehr so
kurzen.
negativ besetzt, ne?
Also danke, dass du es ansprichst. Mir geht es ganz genauso. Ich habe auch gar kein Problem damit, Steuern zu bezahlen. Ich bin ausgewandert aus Deutschland. Dort wollte ich keine Steuern mehr zahlen, einfach weil ich nicht mehr einverstanden war mit dem, was da gerade politisch passiert, also wofür das Geld verwendet wird. Aber grundsätzlich zahle ich gerne Steuern. Und was ich auch festgestellt habe, einfach, ich erzähle das jetzt hier, weil das viele nicht wissen. Also ich habe jetzt ja einige Erfahrungen mit den Steuerämtern und Finanzämtern gemacht und eigentlich kann man mit denen immer reden, ne? Auch das ist etwas, was so kaum jemand weiß, dass du, wenn da Fehler passieren oder die sind keine Unmenschen, ne? Das ist sehr, sehr spannend gewesen, auch zu erleben, wenn die dann mal da sind oder eine Prüfung machen, dass man denen alles erklären kann, dass es dann auch oft um dass dann auch oft um irgendwas rumverhandelt wird und sagen, okay, also diese Geschäftsausgabe, die ist deshalb notwendig und nicht privat oder dass man sich da auch wie absprechen kann. Also es wird viel Angst gemacht, die gar nicht ist. Das möchte ich einfach nur hier mal reinbringen. Was ich dich gerne fragen möchte, Anja, ist, was sind denn die wichtigsten, wenn man jetzt sagt, boah, krass, ich bin so eine von denen, die alles abgegeben hat. Wo fangst du an? Wo würdest du sagen, das ist jetzt das Wichtigste? Da schauen wir jetzt gemeinsam hin, damit du deine Buchhaltung, deine Zahlen, deine Steuerabgaben und alles im Griff hast.
Also beginnen tut man erstmal mit den Prozessen. Also wie laufen überhaupt die Prozesse ab, die man sich da aufgebaut hat? Auch wenn man was abgegeben hat, ne? Da schaut man denn drauf, also was hast du abgegeben und wie kontrollierst du aber trotzdem? Also da guckt man sich eben von unten an. Also wer macht Überweisungen, wer bucht, wer kontrolliert die Belege? Also einfach von unten angefangen und dann geht man immer schrittweise höher, wenn man halt das ja soweit im Griff hat und da auch kompetente Leute an der Hand hat, dann schaut man sich an, eben wie kontrolliere ich das, damit es mir zuträglich ist und welche Reports, welche Berichte brauche ich von den Leuten, damit ich weiter damit arbeiten kann. Und du hattest ja auch gesagt, zum Beispiel, dass du eine CFO eingestellt hattest. Also man kann eben auch die leitende Funktion abgeben.
Du warst ja
Und
selber Finanzleiterin, ne?
genau, ne?
Ja.
Und da gilt es dann aber wieder, also wie arbeite ich dann mit dem CFO zusammen? Also welche Prozesse werden dort halt abgegeben und welche Prozesse werden aber denn von der CFO zugearbeitet? Und so geht man halt Stück für Stück von unten nach oben ran und schaut halt, auf welchem Level man sich befindet und dann schaut man sich die Prozesse an und wie die Prozesse einem nützen können.
Und wenn man es
Genau.
nicht abgegeben hat, aber einfach nicht mag, also sagen wir, man hat gegründet, die ersten Kunden kommen rein, natürlich sind auch die ersten Rechnungen zu bezahlen, also das Geschäft ist angelaufen. Wie startet man mit einer ordentlichen, wie startet man, wenn man seine Systeme von Anfang an ordentlich strukturiert?
Also da fängt man halt ganz, ganz klassisch an mit einer ordentlichen Belegablage, dass man halt die Belege sortiert, wahrscheinlich monatlich sortiert und dann halt entsprechende Nummern vergibt. Und damit man halt diese Belege auch immer wieder findet, macht man halt eine Belegsortierung und damit fängt man einfach an. Und dann arbeitet man sich halt immer mehr hoch, je umfangreicher das dann am Ende wird.
Auch spannend,
Genau.
das betrifft uns ja oder alle, die in dieser, also wurscht in jeder Branche, ne, um am Ende auch abschätzen zu können, wie läuft das Geschäft, was sind eigentlich meine Ausgaben, gibt es ja so verschiedene Konten, ne, also quasi wie, ne, das war auch so spannend bei meiner letzten Prüfung, hat die gesagt, ja, können Sie mir die Contentblätter zur Verfügung stellen? Und da war ich noch voll abhängig von meiner CFO und die war da ausgefallen an dem Tag und ich so, ja, kann ich gerade nicht, weil ich die gar nicht habe. Ich weiß gar nicht, was die genau von mir möchte. Also auch da kannst du da vielleicht ein paar Worte dazu sagen, was das ist, wie fängt man an, dass man auch ordentlich schon von Tag Null an wirklich, was du gesagt hast, das Geschäft so aufbaut, dass es eben nicht gefährdet wird, sondern dass man seine Ausgaben und Einnahmen wie im Griff hat.
Also am Anfang fängt man wirklich, wenn man noch kleiner ist, in dem Sinne noch nicht so viele Kunden hat, reicht eine normale Excel-Liste, wo man dann halt die Einnahmen aufführt, die Ausgaben aufführt, aber sich auch schon einen Plan macht, welche Ausgaben habe ich zum Beispiel regelmäßig. Also da unterscheidet man zwischen Fixkosten, also festen Ausgaben, die regelmäßig kommen, und variablen Kosten. Und da kann man dann halt auch schon anfangen, so ein bisschen zu steuern. Aber wichtig ist, dass man halt auch über das Jahr einen Überblick hat, was kommen an Einnahmen rein und was geht raus. Auch dann zu planen, wie viel Einnahmen brauche ich eigentlich, um meine Ausgaben zu tätigen. Und dann natürlich zu schauen, ist es ja noch ein Unterschied, ob man nur also die Umsätze betrachtet oder dann am Ende schaut, was kommt als Gewinn bei raus. Also da muss man halt auch noch unterscheiden. Und von daher möchte man ja auch mit der Selbstständigkeit sich einen gewissen Standard aufbauen. Und da kann man halt auch schauen, wie viel brauche ich zum Beispiel an Einnahmen, um meine Kosten im Unternehmen zu decken und einen entsprechenden Gewinn zu haben. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, eben bottom-up von unten zu schauen oder top-down von oben rauf zu schauen, also von oben runter zu rechnen.
Jetzt bei
Und
meiner
so.
Größe, wie würde ich da das machen? Von oben herunter oder von unten nach
Genau.
oben? Ich würde
Ja,
von
bei
oben
deinem.
drauf schauen.
Genau. Also da entsprechende Ziele setzen, Jahresziele setzen oder Quartalsziele, Halbjahresziele setzen und dann entsprechend runterrechnen. Und ja, also bei kleineren Anfängerinnen, sage ich jetzt mal, oder die halt erst gestartet sind, macht ein Bottom-up mehr Sinn, wo ich halt schaue dann, okay, wie viel möchte ich eigentlich im Monat zur Verfügung haben und dann halt hochzurechnen, wie viel Kunden brauche ich dafür, welche Ausgaben habe ich und dann das gegenzurechnen. Und so fängt man an, wenn du halt merkst, dass es halt umfangreicher wird. Dann fängst du an, mit einem Buchhaltungssystem zu arbeiten. Da gibt es halt auch schon einfache, ich will jetzt keine, wer darf ich was nennen, oder?
Ja, klar, dass du.
Ja, also
Da
zum
können wir,
Beispiel.
genau, also wir, Danja und ich veranstalten demnächst auch ein Webinar, da kannst du dich unten in den Shownotes, ist es verlinkt, und melde dich da auf jeden Fall an, da gehen wir nochmal näher drauf rein, weil wir einen Kurs gemeinsam machen, wo wir all diese Dinge dann quasi euch nochmal näher bringen. In dem Webinar stellen wir das alles vor. Auf jeden Fall würden wir das sowieso, würdest du da ja sowieso Empfehlungen aussprechen wahrscheinlich.
Ja, also LexWare Office ist da zum Beispiel ein ganz einfaches System, was dir auch schon dann hilft, eine Zuordnung zu machen. Wenn du halt immer mehr Einnahmen und Ausgaben hast, dann fängt man an, eine Zuordnung zu machen. Also hast du Werbungskosten, Personalkosten, Marketingkosten, Softwarekosten, dass man da eben anfängt, dann eine Strukturierung aufzubauen. Und da gibt es dann entsprechende Buchungskonten, wo man das dann rauf bucht. Und ein Kontenblatt zum Beispiel ist eine Übersicht von einem Buchungskonto. Und man hat dann eben einen Kontenplan, wo man dann eben die verschiedenen Buchungskonten aufgelistet hat. Und so geht man dann immer weiter. Und je größer du wirst, also am Anfang reicht auch eine einfache Einnahmenüberschussrechnung, also wo man eben Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellt. Also in Deutschland ist es so, ab 800.000 Umsatz oder 80.000 Gewinn musst du bilanzieren, dann wird das Ganze noch mal ein bisschen komplizierter. Aber kompliziert heißt nicht unbedingt abschreckend, sondern man muss einfach mehrere Dinge beachten. Und so wächst man dann eben mit seinem Unternehmen mit. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann ja, kann man verschiedene Dinge dann auch anders einordnen. Und gerade in der Bilanzierung gibt es super viele Möglichkeiten, dann eben auch ja, geschäftlich tätig zu sein. Und da noch einen gewissen Vermögensstamm hat man ja Eigenkapital und so weiter und so fort. Und da wird es dann auch spannend, aber eben auch komplizierter, weil man von einer Ist-Buchhaltung sozusagen, also wenn man halt deine Kontoauszüge bucht, das ist die Ist-Buchhaltung, in der Bilanzierung geht man auf eine Soll-Buchhaltung. Das heißt also, wenn Rechnungen reinkommen oder Rechnungen rausgehen, werden die sofort gebucht. Das heißt, man hat einen anderen Steueransatz, also wann man Steuern zahlen muss. Und solche Dinge sind halt wichtig zu wissen. Und das Ganze ist dann halt auch spannend, eben zu sehen, wie plane ich meine ganzen Einnahmen, Ausgaben und Steuern und so weiter, damit man am Ende eben mehr vom Business hat und auch mehr in der eigenen Tasche hat.
Sehr spannend. Das Ding ist, möchte ich noch eine andere Komponente ansprechen, weil ihr seht schon, wenn ihr hier zuhört, das ist nicht was man mal eben so in einer halben Stunde erklären kann. Da braucht es eine Ausbildung dazu. Und ich finde, ja, Anja wird das super machen. Es gibt ja noch die Mindset-Komponente. Das ist was, wo ich auch immer noch nicht heil bin, sage ich dir, wie es ist. Ich habe vor ein paar Tagen ein Reel veröffentlicht, bis ich habe ein Briefkastentrauma. Also wenn ich schon zum Briefkasten gehe, wo immer nur Rechnungen, Behörden, Anwaltsbriefe drinnen sind. Das sind halt die drei Sachen, wo ich so merke, boah, das macht keinen Spaß mehr. Ne? Das ist nicht schön, zum Briefkasten zu gehen. Und ich habe auch gemerkt, ich habe jahrelang, ich komme aus einer Familie, wo so ein finanzieller Druck da war, dass ich habe jahrelang nicht auf mein Konto geschaut. Also auch als Studentin, ich wusste immer so, Pi mal Daumen, wird schon was drauf sein, Taschengeld von meinen Eltern. Wenn ich die Karte reingeschoben habe, war ich halt froh, wenn was rauskam. Und manchmal kam auch nichts. Und ich wusste Jahre, ich schwöre, Jahre. Und das weiß ich, dass das viele haben. Dieser Blick aufs Konto, dieser Blick auf diese zum Beispiel Einnahmen-Ausgabenrechnung, sich mal echt bewusst zu machen, wie stehe ich denn eigentlich da mit meinem Business, ist was ich selber nicht mag. Ich mag mein Konto, wenn es gut gefüllt ist und wenn es nicht gut gefüllt ist, mag ich es nicht und vermeide das. Ich habe da wirklich, deshalb habe ich es auch immer abgegeben, ne? Jetzt rede ich hier so öffentlich drüber, weil mir das natürlich andere Leute abgenommen mit dem Resultat, dass da Veruntreuung und Betrug und was weiß ich, was alles passiert ist. Ich muss es jetzt machen, aber geil ist nicht. Also schön ist es nicht und ich zögere das hinaus und ich mag es überhaupt gar nicht. Meine Frage ist jetzt, du hattest es wahrscheinlich nie. Und vielleicht der eine oder andere auch nicht, der hier zuhört, aber ich weiß, dass es viele haben, dieses ich mag nicht auf mein Konto schauen. Ich krieg wirklich nur, wenn ich es erzähle, sitze ich hier und habe schon Bauchweh und frage mich, kann das aufhören? Hört das auf? Ist das was, woran man sich gewöhnt? Was ist, wenn man feststellt, oh Scheiße, mein Business läuft gar nicht gut, kann man sein Business retten? Also, was ist die positive Perspektive, wenn man jetzt so ein Vermeider wie ich ist und ich weiß, da gibt es eben viele. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich will das gar nicht. Ich würde mich jetzt gar nicht trauen, meine Ausgaben gegenüber den Einnahmen gegenüberzustellen. Ne? Also, ich habe es in meinem Programm, ich habe die Berichte, ich habe die auch angeschaut letztens. Aber geil ist nicht, da hinzuschauen mit diesem blöden Gefühl. Ja, weil das ist wie immer da. Also das ist bei mir auch da übrigens, wenn das Konto voll ist. Ne, bei uns ist ja immer mit dem Launch abhängig. La Launch, volles Konto, dann geht es wieder runter, die Liquidität. Aber ich schaue da, ich vermeide es wirklich und ich mag dieses Gefühl loswerden, weil ich ja weiß, das braucht's. Und ich mag das nicht mehr, ne? Haben. Was würdest du jetzt jemand sagen, der da zu dir kommt und sagt, mir geht's ganz genauso, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und ich mag es einfach nicht, es fühlt sich nicht gut an, weil da ist noch eine alte Geschichte vielleicht da. By the way, wenn ich das so öffentlich erzähle, ihr Lieben, seid mir nicht böse, jeder von uns hat seine unternehmerischen Herausforderungen. 90% von dem, was ich mache, mache ich extrem gut. Und der Finanzbereich, da hat mir jetzt das Universum 3 Jahre hintereinander auf dem Silbertablett serviert. Jetzt musst du es machen. Du musst es jetzt machen. Ich habe dreimal nicht hingehört und jetzt muss ich es halt machen. Jetzt bin ich eh da. Da wünsche ich mir, wenn ihr hier zuhört, dass ihr da auch mit solchen Informationen achtsam umgeht. Weil so wie ich da habe ich einfach ein Trauma vielleicht auch aus der Kindheit, Jahre mitgeschleppt und die Vermeidungstaktik gewählt und die funktioniert halt nicht. So hast du vielleicht ein Sichtbarkeitsthema oder ein anderes Thema. Also wir haben einfach alle unsere Rucksäcke und das ist halt meines gewesen. Aber wie würdest du das auflösen mit den Leuten, dass man da hinschaut und sagt, das ist halt Teil des Jobs, das gehört einfach jeden Tag. Es gehört halt dazu, jeden zweiten Tag das zu machen oder oder weiß ich nicht wie oft. Ich mache es halt aktuell jeden zweiten Tag. Meine Überweisungen, mein Konto kontrollieren, Rechnungskontrolling habe ich mir halt jeden zweiten Tag hin, lege ich mir das halt hin. Nach der Aufnahme mache ich es jetzt zum Beispiel. Genau, aber weißt du, was ich meine? Da gibt es so viele, die da so krass
Ja.
traumatisiert sind irgendwie und das ist scheiße.
Und also was mir aufgefallen ist und was bei mir auch ganz stark war, dass man sich super stark mit dem Kontostand identifiziert hat, dass man es halt aufgenommen hat. Und es wird immer gesagt, halt, also natürlich, je mehr man auf dem Konto hat, desto besser. Und je weniger oder sogar im Minus zu sein, dann ist man halt, geht man schlecht mit Geld um. Also es ist gleich eine Verknüpfung da mit einer gesellschaftlichen Bewertung, die man übernommen hat. Und genau da muss man hinschauen oder sollte man hinschauen. Da werden wir auch die Leute einladen, hinzuschauen, weil genau diese Verknüpfung sollte man auflösen. Und sobald man nicht mehr von der Zahl auf dem Konto eine persönliche Verbindung hat oder sich damit so stark identifiziert, dass man abgewertet wird, dann beginnt man auch ganz anders auf den Kontostand zu schauen. Und das ist halt eine Sache, woran wir arbeiten werden, auf jeden Fall. Und ich möchte vielleicht auch noch was ergänzen. Also nur weil ich auch mit Zahlen umgehen kann, heißt das auch nicht, dass bei mir alles gut läuft. Und ich komme auch eben aus einem Elternhaus, was sehr, ja, wo Geld Mangelware war, wo man halt eben halt auch unter Druck eben Geld nur zur Verfügung hatte. Und bei mir war das ganz stark, dass man halt dann eben Konsumschulden gemacht hat, dass man halt Kredite aufgenommen hat. Und das sind halt auch Entscheidungen, wo ich heute sage, das hätte man anders überdenken sollen oder wo man halt dann wirklich also auch noch mal schaut. Aber in der Gesellschaft wird es ja forciert, dass man das halt macht. Und das war halt normal in meiner Familie. Ich bin so aufgewachsen, also habe ich das auch so gemacht. Und von daher gibt es halt ganz viele Dinge, auf die man halt bei sich selber bewusster achten sollte. Wie gehe ich mit Geld um? Was mache ich eigentlich mit meinem Geld? Und wie verantwortungsvoll gehe ich damit um? Und auch die Geschichten, die man halt mitbekommen hat. Also ganz viele, also gerade das Money Mindset ist ja auch ein Riesenthema. Und von daher ist es auch ein wichtiges Thema, was eben beachtet werden sollte, um nachhaltig und ganzheitlich die ganzen Themen zu bearbeiten.
Ja, und ich habe da noch eine Geschichte. Ich sitze letztens in einem Call mit einer tollen Kundin von mir und die sagt, ich habe Fempire bei dir gebucht, weil du so offen darüber erzählt hast, dass auch du schon, obwohl du Millionen vorne Umsatz machst, Liquiditätsschwierigkeiten hattest. Das ist das eine. Und die hat dann ganz offen geteilt, dass sie, ja, die war sehr erfolgreich oder ist sehr erfolgreich und dass sie richtig krass traumatisiert ist, weil nichts übrig blieb. So, also krass traumatisiert im Sinn von, sie hat dann Pause gemacht und gesagt, ich konnte nicht mehr weitermachen im Business, weil wo ist dieses ganze Geld hin? Und sie hat erzählt, dass sie halt in diesem Dilemma ist zwischen, es heißt ja immer, die Geldmanifestier-Coaches, Folge der Fülle, folge den Impulsen, folge dem, was du jetzt wirklich, was dein Herz begehrt. Und da auch sowas passiert, und das, ich gebe es auch offen zu, ist auch mir passiert, man hat dann Geld und die Lust, Zugang zu haben zu Dingen, die man vorher nicht hatte, wie ein tolles Hotel, zwei, vielleicht dreimal im Jahr auf Urlaub in ein tolles Hotel, einmal Kleidung kaufen zu können, die man vorher nicht hatte. Das ist ja was, wo der Lifestyle, den wir haben wollen. Und bei ihr war das eben auch so. Und gleichzeitig hat sie dann gemerkt, oh krass, es ist nicht aufgegangen. Also nicht immer, wenn man dem folgt, geht's auf. Das heißt, wir müssen hier auch nochmal hinschauen, was für Money, also Geldmanifestiergesetze, wie gehen die in Einklang mit dem, was tatsächlich am Konto ist? Weil ich bin auch jemand, der zum Beispiel war für mich ein Leben lang ganz, ganz, ganz schwierig zu sparen. Ich habe Sparen immer als total eng und unangenehm empfunden, hat mich eingeschränkt. Es ist auch heute noch so, wenn ich sparen muss, das fühlt sich nach totalem Mangel an. Ich musste das reframen und sagen, ich mache Rücklagen oder ich baue Vermögen auf. In dem Moment, wo ich das anders frame und sage, ich gebe das Geld zur Seite, um Vermögen aufzubauen, konnte ich besser damit leben. Aber auf der anderen Seite ist es trotzdem etwas, Geld auszugeben für schöne Dinge, ist was, was mir totale Lebensfreude macht. Ich bin ein Stier, ich habe gern schöne Dinge, ich gehe gern gut essen, ich trinke gern guten Wein, ich gehe auch gern in ein Hotel. Das heißt, hier ist, glaube ich, in der ganzen Branche müssen wir da hinschauen, wo ist die Balance? Weil nur selbstständig zu sein und sich abzurackern und sich nie was zu gönnen, würde für mich zum Beispiel, würde ich sagen, dann mache ich es nicht, dann das bringt mir nichts. Also wie erlebst du das, Anja? Ich glaube, wir müssen nochmal genauer hinschauen auf die Gesetze des Geldmanifestierens, wie die in Einklang mit den tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen zu bringen sind. Macht das Sinn? Und noch ein, bevor du antwortest jetzt lang, ich habe trotzdem auch erlebt, dass manches Mal aus dem Risiko heraus zu investieren, zum Beispiel in ein gutes Coaching, dass das ganz viel gebracht hat. Also ich habe ein paar Mal schon echt Geld in die Hand genommen, wo ich mir dachte, wie kannst du das jetzt machen? Aber der Return war dann so groß, dass es wie das, was aufgegangen ist. Auch da muss man hinschauen, dass es manchmal gut ist, gerade noch mal was zu tun. Also ich rede nicht von Konsum, sondern ich rede wirklich von investieren und sich helfen lassen. Wie siehst du denn das?
Ja, ganz genauso. Und das ist halt auch so ein bisschen das Gefährliche, sage ich mal, wenn man halt ja, Kunden gewinnt, wenn man halt die ersten Umsätze hat, wenn man halt wirklich mal mit Summen hantiert, die man vorher noch nie hatte oder die einem immer so weit weg vorgekommen sind, dass man da natürlich auch sich was gönnt und Dinge kauft, die man halt, also auf die man so lange gewartet hat oder die man sich gewünscht hat, die man sich vorgestellt hat. Das ist richtig und das ist ja auch schön, dafür machen wir das ja auch, weil wir uns selber was Gutes tun wollen. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer, ja, auch, dass man das mit Bedacht tun sollte. Also zum Beispiel kenne ich also auch Personen in meinem Umfeld, die schon Dinge sich gekauft haben, ohne dass die Sachen schon da waren. Und aber in Erwartung waren, dass sie kommen und dadurch aber
also
auch
durch
in
Kredit
Liquidität.
oder irgendwas dann oder was?
Ja, genau, ne? Dass sie einen kleinen Kredit aufgenommen haben, weil sie ja wussten, in ein paar Monaten, da kommen auf jeden Fall 5 Kunden, die habe ich auf jeden Fall. Und die sind dann aber ausgeblieben und dann ist man in Liquiditätsschwierigkeiten gekommen. Und also deswegen ist es immer, also Investition in sich selbst, da bin ich voll bei dir, ist was ganz anderes als halt diese Konsumausgaben. Und es ist super schwierig. Also für mich persönlich habe ich das zum Beispiel so gelöst, dass man schon von Grund auf einen Fülle-Gedanken hat, dass man aus der Fülle kommt. Das heißt aber nicht, dass ich halt von dem All-You-Can-Eat-Buffet sozusagen mir die teuren Sachen schon nehme, obwohl ich die Finanzen noch gar nicht habe. Und also so ist es, dass man für sich selber schaut halt, wie weit gehe ich ins Risiko und wie weit brauche ich lieber die Sicherheit. Und Da ist natürlich jeder anders und anders gestrickt, hat vielleicht auch einen anderen Background, auch ja, was so finanzielle Puffer angeht. Und deswegen ist es ganz schwierig, das pauschal zu sagen. Aber natürlich, die innere Einstellung, finde ich, hat schon ganz viel verändert, wenn man da aus dem Fülleblickwinkel das Ganze betrachtet. Und weil aus dem Mangel etwas zu tun oder aus der Angst etwas zu tun, bedeutet ja immer, dass man also eher sich zurückhält, zurücknimmt. Und wir wollen ja wachsen und wir wollen ja größer werden und wir wollen das ja auch genießen, was wir erreichen. Und von daher ist es schon halt immer eine persönliche Sache, wie man da ins Risiko geht.
Sehr spannend. Also ihr Lieben, ihr seht schon, wir können da ewig reden und dann gibt es natürlich das drüber reden und dann gibt es das Umsetzen. Umsetzen kannst du jetzt sofort, insofern, dass du dich für unser Webinar anmeldest. Wie gesagt, da unten in den Shownotes ist der Link, da findest du alle Termine und dann darfst du entscheiden, ob es nicht an der Zeit ist, egal wo du stehst, von Anfang an, dir die Sicherheit über die Zahlen beibringen zu lassen, gar nichts falsch zu machen. Ich kann aus heutiger Perspektive Sachen sagen. Ich hätte mir eine Anja gewünscht 2017, als ich begonnen habe. Ich hätte von Anfang an die Routine einführen müssen, sollen, meine Finanzen selber zu machen oder in Tandem zu machen. Ich bereue, also Reue ist so, bereuen ist so ein schwieriges Wort. Ich bereue nichts, aber ich hätte mir sehr viel erspart. Sehr, sehr, sehr viel an Nerven, Zeit und Fokus auf ein Thema erspart, das einfach hätte locker mitwachsen können mit meinem Unternehmen, so wie die Anja das vorher gesagt hat. Und ich würde jedem ans Herz legen, das nicht zu unterschätzen, weil je größer du wirst, desto größer werden auch die Probleme. Das muss man nämlich auch sagen. Also wenn du am Anfang eine Finanzamtsnachzahlung hast von 10.000 Euro, klingt das viel. Wenn du aber irgendwann dastehst und 200.000 nachzahlen musst, reden wir auch beim großen Unternehmen, ist einfach scheiße. Weil das hat auch ein großes Unternehmen nicht einfach so eingeplant, ne? Also das kann ja da sein, aber es ist eine ungeplante Ausgabe. Also mein Tipp ist, kommt in unser Webinar. Da gehen wir nochmal detaillierter drauf ein und stellen dir unseren neuen Kurs vor. Der Link ist in den Shownotes. Danke, liebe Anja. Ich freue mich aufs Webinar mit dir.
Ja, also meldet euch an. Finanzielle Selbstführung ist neben der inneren Selbstführung bei einer Selbstständigkeit super wichtig. Und wir begleiten dich da gerne, auch in ja, verschiedenen Modulen. Und ich freue mich, wenn ihr euch alle anmeldet. Vielen Dank.
Ich mich auch. Ciao, ciao.
Das war wieder eine Folge aus deinem Geld- und Glück-Podcast. Ich bedanke mich, dass du da warst. Ich bedanke mich für deine Zeit und hoffe, ich konnte dich inspirieren und ein Stück weit auf deinem Weg weiterbringen. Ich freue mich, wenn du die Folge teilst mit Menschen, von denen du denkst, sie sollten sie hören. Und ich freue mich natürlich auch über Rezensionen auf iTunes und Spotify, wenn es dir gefallen hat. Ich wünsche dir jetzt bis zum nächsten Mal ganz viel Glück und ganz viel Geld. Deine Christina.